Die Presse.
Am frühen Sonntagnachmittag US-Ostküstenzeit hat Joe Biden seine Partei erlöst. Endlich, möchte man hinzufügen, er hat seinen Rückzug angekündigt. Und zwar in einem persönlichen Statement, das zuerst auf sozialen Medien veröffentlicht wurde. Kurz danach empfahl er dann seine Vizepräsidentin Kamala Harris als Nachfolgerin.
And while many of us have been involved with these elections for every 4 years practically, nearly every time we will say, this is the one. Well, this here is the one. The most existential, consequential, and important election of our lifetime. And there is so much at stake.
Ob sie das auch wirklich wird, ist noch nicht ganz fix, denn einige gewichtige Demokraten haben sich noch nicht für sie ausgesprochen. Das heißt, der Run um das US-Präsidentenamt bleibt weiterhin spannend. Donald Trump, der Kandidat der Republikaner, verteilt derweil böse Worte an Joe Biden. Er hatte sich bereits auf einen Wahlkampf gegen Biden eingestellt. Die Personaländerung schmeckt ihm wenig.
She's not a competent person. She shouldn't be president. I mean, she's being left at all over the world.
Ja, hallo und willkommen. Das ist Was wichtig ist mit einem Update aus den USA. Mein Name ist Anna Wallner und ich werde gleich mit unserer Korrespondentin in New York sprechen. Aber bevor wir loslegen, will ich noch eine persönliche Bemerkung machen, die ein bisschen Zeit kosten wird. Denn diese Folge ist für uns, das Audioteam der Presse, eine ganz besondere. Es ist nämlich schon unsere 1000. Folge. Im September 2019, kurz vor der letzten Nationalratswahl, habe ich damals mit dem Podcasten für die Presse begonnen. Es gab nur eine Folge pro Woche zu Beginn. Während des ersten Lockdowns 2020 haben wir uns dann gesteigert. Und seit Mai 2021 kam der Podcast viermal die Woche. Seit wenigen Monaten kommt, was wichtig ist, fünfmal die Woche um 18 Uhr. Nur am Freitag schon etwas früher, nämlich zum Mittag. Mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team. Hier begrüßen Sie ja abwechselnd Christine Meierhofer, Eva Winreuter, David Freudenthaler und ich. Von Ihnen allen soll ich Sie jedenfalls ganz herzlich grüßen lassen. Sie hören jede und jeden einzelnen von Ihnen diese Woche noch in einer eigenen Folge. Wir vier sind jedenfalls leidenschaftliche Podcaster und ziemlich stolz, dass wir die ersten 1000 geknackt haben. Im September feiern wir dann unser 5-jähriges Podcast-Jubiläum. Ein Dank gilt jedenfalls auch unseren Partnern von Audiofunnel und dem Gründer Georg Frerer, der mir damals beim Begründen der Podcasts für die Presse sehr, sehr viel geholfen hat. Und weil wir unseren Hörerinnen und Hörern auch gerne Danke für ihre Treue sagen wollen, haben wir etwas für Sie. Was hören Sie am Ende dieser Folge? Aber jetzt schalten wir nach New York zu meiner Kollegin Elisabeth Postel mit einem Update zu den US-Wahlen. Hallo Elisabeth, liebe Grüße nach New York.
Hallo Anna.
Elisabeth, viele US-Zeitungen haben, soweit ich das gesehen habe, am Montag mit der Schlagzeile The End ihre Titelseiten aufgemacht und dann war immer Joe Biden zu sehen. Aber ich frage mich, ist das nicht für die Demokraten mehr a new beginning statt ein Ende?
Ich muss gestehen, die Stimmung, die ich gestern erlebt habe, war wirklich mehr a new beginning than the end, ehrlicherweise. Die Wahl, die Biden getroffen hatten mit Kamala Harris, sie als seine Nachfolgekandidatin sozusagen zu küren, hat bei ganz vielen Leuten echt nicht nur für Erleichterung gesorgt, sondern sowas wie Euphorie ausgelöst. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Kamala Harris, seine Vizepräsidentin, war in den vergangenen Jahren nicht unbedingt eine Figur, die nämlich Euphorie ausgelöst hat. Sie war jemand, wo man hingeschaut hat und so ein bisschen sich gedacht hat, so, kann die das überhaupt? Also sie ist erstens nicht viel aufgefallen und zweitens, wenn sie aufgefallen ist, dann war das oft, weil sie sehr flapsig war oder weil sie irgendwas Schräges gesagt hat. Und plötzlich ist diese Frau möglicherweise die erste Präsidentin der USA.
Das ist schon wirklich was Außergewöhnliches, ja. Aber bevor wir uns jetzt die Kamala Harris anschauen oder den oder die Nachfolgerin von Joe Biden, würde mich jetzt noch ganz kurz interessieren, du hast es auch für die Presse sehr gut zusammengefasst. Interessant war ja dieser Zickzack-Kurs von Biden, vor allem auch in den letzten 48 Stunden. Da hat es dann zuerst, nachdem der Druck ja deutlich erhöht wurde, auch durch Stimmen aus der Partei selber, hat es dann zuerst am Samstag geheißen, aus der Quarantäne hat er nochmal verlautbart, er möchte weitermachen, er werde zurückkommen. Nach seiner Corona-Erkrankung und weiter Wahlkämpfen. Und dann kam am Sonntag um kurz vor 14 Uhr amerikanischer Zeit dieses persönliche Statement, das noch dazu relativ, wie soll ich sagen, formlos zuerst mal auf sozialen Netzwerken gepostet wurde, in dem er dann den Rückzug angekündigt hat. Jetzt fragen sich natürlich viele, wer oder was hat ihn da eigentlich umgestimmt zum Schluss?
Das ist wirklich interessant, dass du auch dieses Schreiben erwähnst. Ich glaube, dass ganz viel von diesem Moment, der so historisch ist, ganz gut in der Form dieses Schreibens irgendwie übersetzt ist. Also wie du sagst, es ist sehr formlos gewesen. Es hatte nicht mal einen wirklichen Briefkopf, war im Ton eigentlich ziemlich patzig und auch jetzt nicht irgendwie besonders, ich will jetzt nicht staatstragend sagen, ich meine, als Präsident ist man immer irgendwie staatstragend, oder? Aber es war so, das hätte auch ein Rückzugsschreiben sein können in, sagen wir mal, einem Bezirkswahlkampf. Und was in den Stunden davor passiert ist, war das. Biden soll sich am Samstagabend entschieden haben, aus dem Wahlkampf auszuscheiden. Seinem eigenen Team hat er das erst dann ganz, ganz spät gesagt, nämlich erst so um Mittag Ostküstenzeit. Also das war bei euch in Wien so um 6 Uhr Sonntagabend. Und dann erst, also die letzten Mitarbeiter haben das offenbar erst erfahren, eine Minute bevor dieses Statement auf Twitter veröffentlicht wurde. Mhm. Und was ihn wirklich umgestimmt hat, ist ehrlicherweise heute noch schwer zu sagen. Was aber passiert ist, ist, dass die Demokratische Partei in einem extremen Druckumfeld sich gefunden hat an dem Wochenende, weil einfach sehr viele Großspender nicht mehr zahlen wollten und gesagt haben, wir werden keine Gelder mehr freimachen für die Partei, solange Joe Biden als Kandidat auf dem Papier steht. Und was wirklich auch spannend ist, ist so der Einfluss von Nancy Pelosi. Die ist selbst über 80 Jahre alt und war einmal die Sprecherin des Repräsentantenhauses, also im Kongress, eine sehr hohe Figur. Und die hat in Wirklichkeit diese Kampagne Biden vom Stimmzettel zu drängen, in die Hand genommen vor ein paar Wochen und das einfach sehr konsequent durchgeführt. Also ich glaube, es ist spannend zu sehen, so dass Biden wirklich nur gegangen ist, weil der Druck auf ihn zu groß geworden ist. Zumindest ist das im Moment das Bild von außen. Also wie gesagt, der Ton in dem Brief war sehr patzig. Mhm. Ich habe auch immer wieder gehört, wie verbittert sein Team war und das ist auch wirklich rausgekommen gestern, also am Sonntag, wir sprechen ja heute am Montag. Sein ehemaliger Stabschef hat wirklich auf Twitter die Meldung veröffentlicht, so jetzt haben die Journalisten endlich das, was sie wollten. Das stimmt halt nicht. Also die Journalisten, glaube ich, sind die Letzten, die diese Situation erzwingen wollten. Was ich glaube, das passiert ist, ist den Wählern in den USA war schon ganz, ganz lange klar, dass Joe Biden einfach zu alt ist für diese Funktion und für dieses Amt. Ich erinnere mich an Gespräche, die ich vor über einem Jahr geführt habe mit ganz normalen Wählern, die gesagt haben, so, ich mache mir wirklich Sorgen um den Präsidenten, ich schätze ihn total, aber der ist einfach zu alt. Und im politischen Washington hat man da ganz lang einfach nicht hingeschaut.
Ja, das ist aber jetzt mal nur die erste Etappe für die Demokraten. Es ist ihnen das einmal gelungen oder eben je nachdem, wem man jetzt glauben soll, wem was gelungen ist, ob den Journalisten eher weniger oder der Partei. Biden zieht sich zurück und er hat dann in einem zweiten Statement danach eben seine Vizepräsidentin Kamala Harris vorgeschlagen als neue Kandidatin für das Amt der Präsidentin. Und jetzt sieht es zwar so aus, als würde sich da die Reihe hinter ihr schon recht gut schließen, aber man kann nicht davon ausgehen, dass es schon total eine gemähte Wiese ist, dass sie das wird. Wieso eigentlich nicht? Also es gibt auch, glaube ich, prominente Vertreter der Partei, wie unter anderem Barack Obama, aber auch Nancy Pelosi, die du schon erwähnt hast, die sich noch nicht hinter Kamala Harris gestellt haben.
Ja, und das gibt gerade einigen Leuten, die das ganze Spiel beobachten, zu denken. Es hat schon vor ein paar Wochen so das Gerücht gegeben, das war am Rande des NATO-Gipfels, als man noch irgendwie ganz genau hingeschaut hat, ob sich Biden bei irgendwelchen Presseterminen verspricht oder verhaspelt oder wie auch immer, hat es das Gerücht gegeben, dass es Kandidaten gibt, die gerade so ihre Kampagnen vorbereiten. Dass es quasi innerhalb der Demokratischen Partei Leute gibt, die sich einfach stark klar machen, falls es so weit kommt, dass Biden tatsächlich sich aus dem Wahlkampf zurückziehen würde. Jetzt ist es schwer zu sagen, wer diese Leute sind. Also bislang hat sich nur einer wirklich öffentlich geäußert und das ist Senator Joe Manchin aus West Virginia, der wissen ließ am Sonntag am Abend so, dass er überlege, eine Kandidatur zu starten. Man muss auch dazu sagen, dass der im Moment nicht einmal Mitglied der Demokratischen Partei ist. Der hat sich nach vielen Streitigkeiten mit seinen Parteikollegen und seiner Nähe zu Republikanern, nämlich aus der Partei, abgemeldet im Mai. Aber wie gesagt, der überlegt gerade anzutreten und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den kommenden Wochen, ich meine, so viele Wochen sind sie nicht mehr, der Parteitag. Genau, der Parteitag.
Das wollte ich dich gerade fragen, wenn ich dich da unterbrechen darf. Der Parteitag ist, der Demokraten ist wann genau, im August?
Also wir starten am 19. August und die Demokraten haben nicht mehr so viel Zeit sozusagen für einen.
Und es wäre ja wahrscheinlich auch nicht sehr schlau, es dann wirklich erst dort bekannt zu geben, weil da laufen ja jetzt wirklich die Tage davon. Also ich glaube, wir haben nur mehr 100 Tage bis zur Wahl ungefähr am 5. November. Das heißt, wenn man sich jetzt nochmal, was ist der 19. August, das ist in 4 Wochen, ja, so lange Zeit lässt, was glaubst du denn ist realistisch, bis wann werden wir wissen, wer der Kandidat oder die Kandidatin wird?
Das ist jetzt alles wirklich so ein bisschen Orakeln, gell? Also wir haben uns schon lange nicht mehr in so einer Situation gefunden wie aktuell. Also das ist echt jetzt ein wirklich historischer Moment. Und es sind alle so, also ich habe das gestern auch bei amerikanischen Journalistenkollegen gemerkt, es waren alle einfach überrascht und auch ein bisschen sprachlos. Das heißt sozusagen, was wird jetzt in den kommenden Wochen passieren? Ehrlicherweise, es gibt keinen Blueprint dafür. Es gibt keine Vorlage dafür, was da jetzt passieren wird. Was mein Bauchgefühl sagt und auf das verlasse ich mich hier jetzt, ist, dass wir in der kommenden Woche, also in dieser Woche, wissen werden, ob es innerparteiliche Konkurrenz zu Kamala Harris geben wird.
Aber bleiben wir vielleicht mal bei ihr. Das finde ich ja ganz interessant, dass das hat, glaube ich, der ORF-Korrespondent in einem der Ö1-Journale gesagt, schon in der Nacht dann von Sonntag auf Montag kam die erste E-Mail aus Kamala Harris Stall, die erste Wahlkampf-E-Mail. Das heißt also, sie bereitet sich sehr wohl schon einmal darauf vor. Hast du das auch bekommen, so eine E-Mail? Und wie nimmst du wahr, wie sehr das Team Harris jetzt schon gleich loslegt?
Was ich fast noch spannender finde als diese Wahlkampf-E-Mail, ist der Umstand, dass ich am Wochenende schon die ersten Spendenaufrufe für Harris bekommen hatte. Also bevor Biden überhaupt aus dem Rennen ausgeschieden war. Das ist so, dass viele der Spendensammelgruppen einfach wahllos quasi SMS ausschicken an registrierte Nummern. Und ich hatte tatsächlich, glaube ich, am Freitag am Abend oder am Samstag am Vormittag die erste SMS, die so irgendwie hieß, würden Sie für Kamala Harris stimmen, falls Joe Biden seine Kandidatur hinschmeißt. Und das war für mich eigentlich das Zeichen so, oh, das Partei-Establishment und die Großspender und die Organisationen, die riesigen Organisationen, die dahinter stehen, haben sich eigentlich schon darauf verständigt, dass das jetzt passiert. Und insofern muss ich gestehen, dass ich dann von der Meldung am Sonntag gar nicht mehr so überrascht war, weil ich so viele Spenden-SMS bekommen hatte. Gleichzeitig, Harris ist in einer Pole-Position wie sonst niemand in der Demokratischen Partei. Sie wird einfach durch die Nähe zur Präsidentschaft einen einfachen Übergang in dieses Spitzenkandidatenfeld erleben können als irgendjemand anderer. Und was ich auch spannend fand, war gestern zu sehen, wie schnell ihr Team einfach sich auch bei demokratischen Politikern gemeldet hat. Wie schnell Joe Bidens Team gesagt hat, wir arbeiten jetzt für die Vizepräsidentin, wir werden sie im Wahlkampf unterstützen. Also das ist schon ein ein logistisch guter Zugang zu sagen, meine Stellvertreterin, also Joe Bidens Stellvertreterin, übernimmt das jetzt. Das wäre auch für die Spendengelder, die Biden bis jetzt gesammelt hat, einfach die beste Lösung.
Aber man muss dann doch sagen, die Stimmen haben gerade in den letzten Tagen überwogen, dass sie einfach es nicht geschafft hat, aus dem Schatten von Joe Biden bisher zu treten. Und es gibt sehr viele kritische Stimmen. Aus der Außenperspektive, aus Österreich betrachtet, fällt einem, das finde ich immer recht schwer, das zu beurteilen. Vielleicht kannst du mir das mal erklären, woran liegt das, dass sie es eigentlich nicht besonders gut wegkommt?
Ich habe das in den Analysen, die ich für die Presse geschrieben habe, immer daran festgemacht, dass sie irgendwie deswegen nicht so eine handfeste Politikerin ist wie vielleicht andere, weil sie eine sehr hohe Fluktuation in ihrem Team hatte. Also das, finde ich, sagt immer sehr viel aus, zu schauen, wie viele Leute gehen, wie viele Leute kommen. Und bei Harris war da in ihrem Stall, wie du es vorher genannt hast, Anna, immer ein sehr großer Austausch, ein sehr großer Wechsel. Und einerseits ist es natürlich so, dass der Vizepräsident in den USA ein wirklich undankbares Amt ausführt. Also man ist immer im Schatten des Präsidenten, der wirklich alle Fäden in der Hand hat, während man als Vizepräsidentin oder Vizepräsident darauf angewiesen ist, dass man irgendwie Krümel vom Tisch runterfallen bekommt. So. Und bei Harris hat das auch dazu geführt, dass sie einfach nicht besonders sichtbar war, dass sie irgendwie auch nicht so richtig eine Stoßrichtung für sich als Vizepräsidentin gefunden hat. Aber wie gesagt, das kann sich alles ändern, sobald sie in eine andere Position kommt. Und jetzt scheint das der Fall zu sein. Was mich überrascht hat, war so zu sehen, wie sie in der vergangenen Woche, weil Joe Biden mit Covid zu Hause war, sich nicht blicken lassen konnte, diese Wahlkampftermine übernommen hat und einfach rhetorisch richtig stark war. Also das scheint schon was ausgelöst zu haben bei ihr, vielleicht zu wissen, okay, auf mich kommen da jetzt vielleicht andere Zeiten zu.
Wobei man sagen muss, dass ihre Rhetorik natürlich sicherlich auf jeden Fall auch deswegen so auffällt, weil sie einfach ja doch deutlich jünger ist als Joe Biden. Sie wird übrigens, habe ich nachgeschaut, kurz vor der US-Wahl, wirklich nur einige Tage vorher 60. Aber das Asset ist natürlich auch, ist sie jetzt die Kandidatin der Demokraten, ist sie auf jeden Fall dem Donald Trump rhetorisch überlegen, würde ich jetzt auch mal sagen.
We will see. Also ich muss sagen, ich war ja vergangene Woche am Parteitag in Milwaukee und ich habe Donald Trump in den vergangenen Jahren wirklich verfolgt. Ich war auf seinen Veranstaltungen und rhetorisch muss man ihn ein bisschen aufdröseln, finde ich. Also er ist nach wie vor extrem witzig. Ich finde ja, dass der ein richtiges komödiantisches Talent hat. Aber was mir wirklich aufgefallen ist am Parteitag, ist, dass er einfach alt wird beim Sprechen. Also der ist jetzt quasi der älteste Politiker auf der nationalen Bühne. Er wirkt müde, er wirkt langsam, er wirkt beim Sprechen in sich zurückgezogen. Also oft klingt es so, als ob er Worte verschlucken würde irgendwie. Und das ist für ihn sehr untypisch. Also wir werden sehen, wie diese Dynamik zwischen Harris und Trump dann am Ende des Tages aussieht. Aber ich glaube, dass Trump gerade einfach dadurch, dass er auch älter ist als vor 4 Jahren, auch nicht mehr der Schlagkräftigste ist.
Wie hat er denn jetzt eigentlich reagiert auf Bidens Rückzug und auf eine mögliche Kandidatur von Kamala Harris?
Also natürlich mit viel Herumgeätze. Er hat in einer ersten Stellungnahme gesagt, dass Joe Biden irgendwie nie in der Lage gewesen sei, das Amt als Präsident überhaupt auszufüllen. Was ich auch spannend fand, ist, dass Trump genauso wie Mike Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses und ein führender republikanischer Politiker, gesagt hat, er überlege sich, die Demokraten zu klagen, weil man jetzt einen Wahlkampf geführt hätte gegen Joe Biden und jetzt ist der nicht mehr Kandidat. Also die ganze Werbung, irgendwie alle Materialien seien jetzt auf Biden ausgerichtet gewesen und jetzt ist der einfach weg und nicht mehr Kandidat. Also ich bin da tatsächlich auch gespannt, was die Republikaner da in den kommenden Wochen noch starten werden an tatsächlichen juristischen Schritten gegen die Demokraten. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges auf uns zukommt.
Liebe Elisabeth, danke dir mal für diese erste Einschätzung und ich bin überzeugt davon, wir hören uns bald wieder, wenn es Neuigkeiten gibt aus der Demokratischen Partei.
Ja, vielen Dank dir, Anna.
Ja, und damit verabschieden wir uns heute bei Ihnen nicht nur mit einem historisch einmaligen Thema, sondern, so wie ich zu Beginn dieser Folge bereits angekündigt habe, mit einer bedeutenden Zahl für uns. Das war nämlich die 1000. Folge von Was wichtig ist. Und zu unserem kleinen Geburtstag haben wir auch ein kleines Geschenk für Sie. Wir verlosen nämlich 3 kostenlose Digitalabos der Presse für 6 Monate. Am besten Sie schreiben uns, wann und wo Sie unseren Podcast am liebsten hören und senden die Antwort an podcast@diepresse.com. Die 3 schnellsten Einsendungen werden dann ausgelost von uns und verständigt und die bekommen einen Nachrichtenzugang für ein halbes Jahr. Das kann ja für den heißen Wahlherbst in Österreich und den USA besonders hilfreich sein. Und wir versprechen natürlich, Sie auch hier im Podcast-Kanal weiterhin 5-mal die Woche und bei ganz aktuellen Themen zu informieren. Danke fürs Zuhören, sagen Anna Wallner und das gesamte Podcast-Team der Presse. Machen Sie es gut und auf baldiges Wiederhören.